Sportcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Wer meint, wir quatschen hier heute über Bibi und Taui, der hat sich sauber geschnitten. Hier geht's um knallharte, sportliche Fakten. Für Klatschtratsch und blöde Witze haben wir keine Zeit. Wer sich glaubt, kann sich gerne mal die Episode von vergangene Woche anhören. Ernsthafter geht's ja wohl nicht. Habe die Ehre, hier ist der Vorcheck. Ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr dabei seid. Geh mal kicken.
Die Fußball-Bundesliga.
Der Blick auf den 8. Spieltag mit Christopher Ramm von mirsanrot.de auf Twitter @ramc. Hallo Christopher.
Grüß dich.
Und mit Konstantin Eckner von spielverlagerung.de auf Twitter ist er @cc_eckner. Hallo.
Servus.
Konstantin, was nimmst du vom 8. Spieltag mit in die Woche, die uns ja schon wieder DFB-Pokal anbietet und dann geht's in der Bundesliga schon weiter, dann wieder internationaler Fußball und dann wieder Bundesliga, ist ja Wahnsinn.
Wie man so schön sagt, Schlag auf Schlag.
Schlag auf Schlag,
ja. Kriegt als aktiver Fußballfan, als hauptberuflicher Fußballfan keine freie Schnaufsminute. Mein Fazit zum Spieltag, da man ja junge Spieler nicht überhypen soll, sage ich ganz klar, Naby Keita, der wahre Pogba. Und damit wäre mein Statement für diesen Spieltag auch beendet.
Mehr gibt's nicht zu sagen.
Sollte sich nochmal eine Aufzeichnung der Partie Leipzig-Bremen anschauen.
Eine VHS-Kassette dieser Partie sich irgendwo besorgen.
Ein Tape. Ja, in den 90ern leben.
Christopher, nachdem, also hast du mehr gesehen als einen überragenden Spieler an diesem Spieltag?
Ich fasse mal wunderbar zusammen, dass es scheinbar nicht reicht, wenn man zu Hause 3 Tore schießt, ein Spiel zu gewinnen. Und das ist dann schon etwas überraschend für mich.
Haben die Bayern 3 Tore geschossen und nicht gewonnen?
Nee, die haben noch ausnahmsweise mehr, nicht.
Weniger, ja. Weniger geschossen, aber die haben gewonnen. Ah, du meinst Ingolstadt vielleicht.
Ja, richtig, genau. Also bezogen auf Ingolstadt ist natürlich dann schon ein hausgemachtes Problem, wenn du als Mannschaft 3 Tore zu Hause schießt und dann ein Spiel nicht gewinnst.
Gut, aber wenn man auswärts 3 Tore schießt, sollte man vielleicht auch gewinnen.
Dann sollte man natürlich erst recht gewinnen. Eigentlich sollte man immer gewinnen, wenn man 3 Tore schießt.
Genau, aber gerade auswärts 3 Tore, das sollte man gewinnen. Bitte dann nachschlagen unter Hoffenheim, TSG 1899.
Wenn du schon Ingolstadt angeschnitten hast, Christopher, dann lass uns das doch heute auch überraschenderweise zum Thema machen. Fokus auf den FC Ingolstadt, den Tabellen 17. kein Sieg, auch nach diesem 3:3 gegen Borussia Dortmund natürlich nicht. Zwar geführt mit 2-0 und 3-1, aber nicht gewonnen gegen den BVB. Kein Sieg, 2 Unentschieden, 6 Niederlagen, macht 2 Punkte nach 8 Spieltagen, 7-17 Tore. Vor dem Spieltag waren es 4, jetzt sind es 7. Also der BVB hat fast genauso viele gefangen, wie Ingolstadt vorher geschossen hat. Kurz zu dieser Partie. 1-0 Führung nach Freistoßflanke Suttner, Cohen. 2-0 Führung für Ingolstadt nach Freistoßflanke Suttner, Lescano per Kopf. Aubameyang mit dem Anschlusstreffer in der gleichen Minute, Lescano nach Ballverlust Dembele zum 3:1 für den FCI. Und dann hinten raus denkt sich Borussia Dortmund doch nochmal, hey, auswärts beim FCI, irgendwo da vorne sind doch die Bayern, lass mal ein bisschen Gas geben. Und gleichen noch aus durch Ramos und durch Pulisic, der sehr stark gespielt hat als Joker. Aber es reicht halt nicht mehr für mehr. Es waren schon noch Chancen da, aber irgendwann zu spät aufgewacht, der BVB. Aber Christopher, wir sprechen vor allem über den FC Ingolstadt. Du hast gesagt, 3 Tore müssten eigentlich reichen. Ja, sich auch so, aber es ist im Vergleich zu dem, was sie vorgespielt haben in dieser Saison, schon eine Leistungssteigerung gewesen jetzt, das Spiel gegen Dortmund.
Ja, war aber auch dringend nötig. Kauschinski hat so ein bisschen umgestellt taktisch. Ist weg von dem 4-3-3 Grundsystem, was vorher gespielt wurde, hin zu einer 4-2-2 Aufstellung. Das hat sich dann erstmal bezahlt gemacht im Sinne, dass man sich überhaupt gut nach vorne kombinieren konnte und auch Standardsituationen kreieren konnte. Ich meine, die ersten beiden Tore sind durch Standardsituationen gefallen. Die müssen natürlich erstmal herausgespielt werden, beziehungsweise erzwungen werden. Das ist halt ganz gut gelungen an der Stelle. Und das Hauptproblem ist aber natürlich jetzt noch nicht beseitigt worden. Das ist halt, dass es defensiv nicht funktioniert. Und das finde ich das Überraschende eigentlich jetzt generell an der Gesamtkonstellation von Ingolstadt. Und zwar, dass dadurch, dass Hasenhüttl weg ist, dass der Fokus sich einfach komplett verschiebt von einer sehr defensiven Grundausrichtung, die natürlich sehr, sehr pressinglastig war, keine Frage, und auch mit teilweise auch hohem Pressing gespielt wurde, die aber jetzt von der Gesamtheit her dann doch schon eher auf Defensive, der Fokus sehr, sehr stark auf die Defensive lag. Also letzte Saison gab es ja da, glaube ich, nur ein Spiel, in dem man mal, glaube ich, 4 Stück in Hannover kassiert hatte, weil wirklich alles zusammengebrochen ist, aber der Rest war ja eigentlich über weite Strecken relativ knappe Ergebnisse und am Ende ist man irgendwie mit 42 Gegentore ins Ziel eingelaufen, also sprich etwas mehr als ein Gegentor pro Spiel und aktuell sind es halt schon 17 und es sind über 2 Gegentore und bei einer nicht verbesserten Offensive, weil der Kader ist über weite Strecken ja gleich geblieben, ist es natürlich dann schon ein gewisses Problem, weil die Offensive war ja auch im letzten Jahr dann auf der Gegenseite natürlich irgendwie das Problem, weil man ja nicht im Schnitt auch nicht mehr als ein Tor pro Spiel geschossen hat und mit der jetzt schlechteren Defensive ist das natürlich in der Gesamtheit ein durchaus größeres Problem, was ich insofern überraschend finde, da es ja personell jetzt keine größeren Änderungen gab. Also Hübner ist weg, okay, der ist zur TSG Hoffenheim gewechselt und Özcan ist auch gegangen zu Leverkusen, genau. Aber der Großteil des Kaders ist eigentlich zusammengeblieben, bis eben auf die Trainerposition. Und dann finde ich es dann schon überraschend, oder hier sieht man, glaube ich, am Beispiel Ingolstadt sehr, sehr deutlich, wie so eine Traineränderung dann doch sich so stark auf die Spielweise der Mannschaft durchschlagen kann.
Du hast jetzt vom 4-2-2-System gesprochen bei Ingolstadt. Ich glaube, im Mirsan-Roth-Podcast hast du mal von einem 4-4-3 gesprochen. Das hast du dann bald alle durch, die Systeme, die es eigentlich gar nicht gibt. 4-4-2 oder was? 4-2-2-2.
Was hast du gesagt? Das war ein 4-2, Entschuldigung. Ja. Jesus Maria.
Nee, ja. Ich glaube, es war 4, du hast 4-2-2 gesagt, kann mich aber auch täuschen. Wir wissen, was du meinst.
Gut, dass wir das geklärt haben.
Ja. Gibt's nicht 4-2-2. Doch, gibt's schon, aber nicht von Anfang an.
Ich baue das ja nur ein, um wirklich auch sicher zu gehen, dass ihr dann auch wirklich aufpasst.
Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich habe aufgepasst.
Oh, typische Lehrerantwort.
Ja. Konstantin, setzen wir da bei Ingolstadt vor allem beim Trainer an? Beim Wechsel von Hasenhüttl auf Kautzinski müssen wir ja fast, ja. Wenn sich sonst personell, Christopher hat es ja angesprochen, nicht viel getan hat. Und genau, ja, der Punkt von Christopher war ja auch, also klar, in der Vorsaison hat man auch nicht viele Tore geschossen, aber man hat, also ich habe nochmal nachgeschaut, man hat in der Hinrunde mit 11 Toren 20 Punkte geholt und das halt vor allem, weil man halt dann mal zu Null einfach gespielt hat, 1-0 gewonnen hat. Die ersten war ein Bundesliga-Rekord als Aufsteiger, die ersten 3 Auswärtsspiele 1-0 zu gewinnen. Und das funktioniert halt in dieser Saison nicht. Da war bis zu dem Dortmund-Spiel war Offensive auch trocken, aber halt die Gegentore waren da und dann reicht's halt nicht für 20 Punkte nach der Hinrunde.
Das war die eine große Stärke von Ingolstadt, ja auch schon in der zweiten Bundesliga gewesen, wenn man sich an das Aufstiegsjahr erinnert, unter Hasenhüttl, bei dem oder in dem man zumindest in der Hinrunde, wenn ich mich recht entsinne, und auch so eine lange Phase hat, wo man sehr viele Spiele mit 1-0, mit 2-0 gewonnen hat. Also knappe Ergebnisse, aber sehr stabil stand einfach. Wenn Gegentore passiert sind, dann eher mal noch ein Aussetzer von vielleicht Özcan, aber weniger jetzt durch massives defensives Versagen. Und das hat sich ja zumindest in der Bundesliga auch phasenweise fortgesetzt. Klar, es ist schwerer in der Bundesliga, das vielleicht langfristig zu halten. Auch natürlich unter Hasenhüttl gab es Schwächephasen angesprochen. Der Kader hat sich eben wenig geändert. Die Hübner-Position, das war das eine, aber ich glaube, mit Tisserand hat man da ja auch ganz gut sich verstärkt. Deshalb, wie du schon angesprochen hast, muss man vor allem auf die Trainerposition schauen, die ich schon vor der Saison kritisch beäugt habe. Also jetzt will ich jetzt nicht irgendwie sagen, ich wusste es ja schon vorher, aber das ist zumindest der Wechsel bzw. die Verpflichtung dann, die Reaktion auf den Abgang von Hasenhüttl hat mich doch überrascht, weil Kautzinski mit Karlsruhe hin und wieder ganz gute Phasen hatte, bis hin eben zur Relegation gegen Hamburg damals, wo man ja eigentlich bis kurz vor Schluss auch schon mit anderthalb Füßen in der ersten Bundesliga stand. Aber, jetzt kommt das große Aber, die Spielweise von Karlsruhe war in seltensten Fällen komplett überzeugend. Kautzinski ist so ein bisschen, ohne jetzt ihm zu nahe treten zu wollen, aber ein bisschen 0-15, was so seine Philosophie und auch die taktische Umsetzung auf dem Rasen betrifft. Das ist nicht unbedingt Pressing-Fußball, das ist aber auch nicht stark Konterfußball, das ist so ein bisschen irgendwas zwischen allem, aber eben nichts Definitives, was ihm jetzt womöglich noch mehr schadet, weil er einfach natürlich mit Ingolstadt ein Team hat, was trotz des beibehaltenen Kaders oder des fast komplett zusammengehaltenen Kaders, natürlich in der individuellen Klasse her im unteren Mittelfeld, wenn nicht sogar in Richtung Abstiegszone angesiedelt werden muss. Also der Club ist sich ganz gut aufgestellt, auch wenn man jetzt im Vergleich mit zum Beispiel Darmstadt, dem anderen Aufsteiger des letzten Jahres, aber rein über individuelle Klasse kann man da sehr wenig regeln in vielen Spielen. Man hat mit Pascal Großig einen Ausnahmespieler und hat mit Hinterseher zum Beispiel auch mit Abstrichen Morales, wenn er in Form ist, hat man sicherlich den einen oder anderen Kicker, auch Lecky, die für Momente sorgen können, aber es ist natürlich nicht so, dass man in Partien reingehen kann und dann quasi auf diese Stärke setzen sollte. Das bedeutet, der Trainer ist eigentlich gefordert in taktisch-strategischen Aspekten und da sehe ich einfach bei Kocinski jemanden, der sehr wankelmütig ist, denn das wurde ja auch schon mehr oder weniger Öffentlichkeit thematisiert, dass er mehr auf dieses karlsruhische, etwas passive, abwartende, eng zusammenstehende System zurückgreifen wollte, von seinen Spielern eigentlich überzeugt wurde, da doch mehr auf in Richtung Pressing zu gehen, also das, was auch Hasenhüttl eben erfolgreich praktiziert hat bei Ingolstadt und aktuell ist man so in einem Mischmasch zwischen allem und passt das von Spiel zu Spiel etwas an, aber es ist eben nichts, wie ich schon gesagt, Definitives. Und das fällt in meinen Augen zumindest Ingolstadt etwas auf die Füße. Aber, noch ein zweites Aber eingestreut, wenn man sich zum Beispiel die Diskrepanz anschaut zwischen Expected Goals und eben der Tordifferenz, dann sieht man auch, dass Ingolstadt, Anführungsstrichen, nicht so viel Glück hatte. Nochmal Anführungsstrichen. So, also da möchte ich noch ein bisschen diese langfristige Entwicklung abwarten. Ich glaube nicht, dass unbedingt in sagen wir mal, eine Siegesserie oder eine erfolgreiche Punkteserie für Ingolstadt aus der Stärke Ingolstadts heraus resultieren würde. Aber es könnte aus der, sagen wir mal, relative Schwäche vieler anderer Mittelklasse-Clubs bis Abstiegskandidaten heraus resultieren, was ja am Ende auch, sagen wir mal, den Ingolstädtern wahrscheinlich ganz auch recht wäre, wenn sie sich dadurch nach oben arbeiten. Also es ist zumindest Potenzial für Verbesserung da. Das Spiel gegen Dortmund hat ja zumindest hier und da auch schon ganz gute Ansätze gezeigt. Natürlich, man kriegt dann eben, man steht da mit dem 3, also man kontert direkt das Anschlusstor von Dortmund mit einem Tor durch Lescano, steht dann 3-1 da, mit 30 Minuten zu spielen. Und gibt dann die Partie doch noch aus der Hand. Die beiden ersten Tore kamen ja auch über Standardsituationen. Also auch nicht da ist alles irgendwie Gold, was glänzt, auf keinen Fall. Das Ergebnis sieht vielleicht aber jetzt sogar besser aus, als die Leistung war. Aber ja, man sollte vielleicht das Positivste daraus ziehen, aus Ingolstädter Sicht. Trotzdem, ich bleibe gegenüber von Kocinski skeptisch. Ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass die Mannschaft sich langsam mit einem kleinen One dann aus der ultimativen Abstiegszone herausroppen kann. Und dann müssen wir mal schauen. Aber trotzdem, vor allem, ich drehe mich jetzt ein bisschen im Kreis, aber um das abzuschließen, ich sehe in Kocinski aktuell niemanden, der langfristig das Projekt Ingolstadt leiten kann. Das ist, wenn dann eine Übergangslösung, bis man vielleicht einen anderen Trainer findet. Wir hatten das jetzt schon häufiger mal so ein bisschen debattiert in anderen Episoden, in vormaligen Episoden, dass einfach der Trainermarkt relativ limitiert ist und natürlich auch da in einem Club wie Ingolstadt zum Beispiel und auch einem Club wie Darmstadt ja, der den Trainer verloren hat, auch Augsburg zu einer gewissen Weise, also diese Clubs dann etwas die Hände gebunden sind. Man kann auf den internationalen Markt nicht unbedingt gehen, vielleicht kann man in Österreich oder in der Schweiz oder in den Niederlanden schauen, aber das ist es dann eigentlich auch schon gewesen. Und wenn man eben auf dem deutschen Markt bleibt, dann ja, es ist sehr übersichtlich. Und die Kocinski-Verpflichtung, genauso wie auch die Meier-Verpflichtung, sind für mich auch am Ende Produkt dieser neuen Marktsituation.
Christopher, ich fand vielleicht das, also ja.
Nee, ich wollte gerade noch einwerfen zu Ingolstadt generell, weil du jetzt Kocinski ja schon nochmal angesprochen hattest und seine Leistung. Paradoxerweise schaffen sie es ja extrem gut auszusehen gegen Mannschaften, die tendenziell selbst auch mit dem Ball agieren wollen. Also sie haben jetzt schon gespielt gegen Bayern, Dortmund, in Gladbach und noch gegen Hoffenheim, also tendenziell Mannschaften, die auch mal mit dem Ball etwas anfangen können. Also mit Hoffenheim vielleicht ein bisschen mit Abstrichen, aber die anderen drei doch schon sind da schon zu nennen. Und das waren eigentlich auch die besten Spiele, die Ingolstadt gezeigt hat. Wir müssen jetzt ein bisschen abwarten, wie sich der Rest, die restliche Hinserie dann verläuft, wenn sie auch gegen Mannschaften spielen, die halt mal ein bisschen weiter unten drin stehen. Und da sind natürlich jetzt noch Chancen, da Punkte zu sammeln. Wenn man jetzt ja auch noch sieht, dass wir vielleicht auch noch jetzt gegen Mannschaften, die auch oben drin stehen, wie Frankfurt und Hertha, dass sie gegen die auch schon gespielt haben, dann gibt es da sicherlich noch Potenzial. Frage ist natürlich, inwieweit sich das jetzt oder wie Kautschinski das jetzt ein bisschen umsetzen kann, dass sie dann auch gegen die Mannschaften, die unten drin stehen und mit die vielleicht nicht so viel anbieten, auch vom Spielerischen her, wie sie da dann Chancen kreieren wollen und auch zu eigenen Toren kommen, bei gleichzeitig wesentlich stabilerer Abwehr.
Ja, das ist gerade der Punkt, denn ich fand eigentlich in der Vorsaison, klar, Ingolstadt am Anfang unangenehm zu bespielen, dieses Pressing, ja, haben sich ja auch einige Mannschaften dann beschwert, HSV, Holtby habe ich da noch im Kopf, dass das einfach irgendwie überhaupt nicht gepasst hat, wie Ingolstadt gespielt hat. Dann fand ich schon irgendwie so im Laufe der Saison war das auch eine Entwicklung, dass man auch selber mal das Spiel gemacht hat, auch selber mit dem Ball was angefangen hat. Jetzt aktuell, also auch gegen Dortmund, war es halt einfach, ja, defensiv, lange stabil und viel Einsatz, viel Kampf, aber hinten raus ist ihnen einfach die Puste ausgegangen. Und es war weder großes Pressing, noch war da mit dem Ball jetzt so viel Kreatives. Das waren halt zwei Standardsituationen und ein Konter. Dennoch war es halt ein 3-3 gegen Borussia Dortmund mit zwei Toreführungen. Also das ist ja natürlich ein gutes Ergebnis. Ne? Nach 2-0 und 3-1 ist natürlich auch zu wenig, da einen Punkt zu holen. Aber Christopher, hast du denn da, denkst du denn da, dass man sich gegen schlechtere Mannschaften oder gegen schwächere Mannschaften, die vielleicht weniger auch den Ball haben, dann auch durchsetzen kann? Hast du da Ansätze gesehen bis jetzt in dieser Saison? Ich finde, das ist vor allem, also jetzt gerade, wenn wir Hartmann und Hinterseher ansprechen, das sind halt vor allem auch da in der Offensive, ja, einfach Arbeiter, die viel laufen, die sich reinhauen in die Zweikämpfe, die dann natürlich auch richtig abgefeiert werden von den Fans in Ingolstadt, aber das sind jetzt auch keine großen Zocker.
Ja, da hast du natürlich recht, das Personal ist limitiert. Man hat natürlich eigentlich einen potenten Geldgeber in der Hinterhand, der, glaube ich, aber dennoch ziemlich genau die Kosten im Blick hat. Also Projekt oder der Club Ingolstadt ist ja dann doch schon noch ein bisschen anders aufgestellt jetzt als vielleicht die Schwester in Wolfsburg. Nichtsdestotrotz sind sie jetzt beide Tabellennachbarn. Ist natürlich jetzt so ein bisschen die Frage, wie sich halt auch Ingolstadt aufstellen will, perspektivisch, ob man jetzt auch sich als Bundesliga-Club etablieren will oder ob das jetzt eigentlich eher so ein Ausrutscher war, wie es ja einige Mannschaften, die aktuell in der zweiten Liga unterwegs sind, so ein bisschen vorgemacht haben. Also wenn man jetzt da Braunschweig führt, sind wir natürlich irgendwie in Erinnerung, die das den Aufstieg mal mitgenommen haben, jetzt aber dann auch nicht das ganz große finanzielle Risiko eingegangen sind, um sich dann über den Transferweg dann irgendwie vielleicht den Klassenerhalt zu erkaufen. Ich denke, es wird jetzt eher so ein bisschen darauf hinauslaufen, dass man sich jetzt, glaube ich, bis zur Winterpause oder beziehungsweise bis zum 17. Spieltag, weil die Winterpause fängt ein bisschen früher an, versucht das mal zu konsolidieren und schaut, wie auch die Abstände sind. Das ist natürlich jetzt eine ganz paradoxe Situation in der Bundesliga in Gänze, weil wenn ich jetzt so die Tabellennachbarn von Ingolstadt anschaue, dann steht ja irgendwie Wolfsburg und Schalke, die sind, glaube ich, nicht ganz die Kragenweite. Dann bleibt jetzt noch Augsburg und Darmstadt, die jetzt am nächsten dran sind mit 8 Punkte. Das sind natürlich dann schon zwei Siege, denen man jetzt ein bisschen hinterherläuft. Von hinten ist dann noch HSV und die schon angesprochenen Wolfsburger. Das ist natürlich jetzt von der Tabellensituation her eine ganz, ganz komische Gemengelage, wo es jetzt, glaube ich, dann erst im Herbst oder im späteren Verlauf des Herbstes, beziehungsweise dann vielleicht wirklich auch erst im Winter dann so eine Linie gezogen wird, wo dann noch entschieden wird, wie es dann da noch weitergeht, ob man jetzt dann nochmal den Kraftakt unternimmt und zum Beispiel in der Defensive noch etwas nachjustiert personell oder beziehungsweise vielleicht auch im Mittelfeld noch neben Roger vielleicht nochmal jemanden an die Seite stellt, der dann vielleicht auch in einem 4-2-3-1 irgendwie nochmal einen anderen Impuls geben kann. Aber das ist jetzt wirklich schwer zu sagen. Muss jetzt auch zugeben, dass ich jetzt Ingolstadt auch nur bisher in den Spielen gesehen habe, in denen sie tendenziell auch besser ausgesehen haben. Also gegen Hoffenheim habe ich es jetzt gesehen, gegen Dortmund und gegen Bayern, das waren jetzt und gegen Gladbach in Ausschnitten, das waren jetzt zum Teil jetzt Spiele, wo es spielerisch eigentlich ganz okay war, aber die Ergebnisse passen halt nicht.
Konstantin, was können wir sonst noch sagen zu Ingolstadt oder jetzt vielleicht auch zu diesem Auftritt am Wochenende gegen Dortmund? Ich fand, es ist natürlich jetzt so ein bisschen suchen nach einem Problem, das vielleicht gar nicht da ist, jetzt vor allem im Spiel gegen Dortmund, wenn du da einen Punkt holst, aber ich fand auch irgendwie, dass Kocinski ein bisschen zu spät gewechselt hat. Also das, hinten raus war das schon sehr, 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 sehr passiv von Ingolstadt und man hat eigentlich gesehen, der BVB kommt jetzt, Ingolstadt hat noch ein bisschen mehr Entlastung eigentlich gebraucht. Da waren so 2, 3 dabei, die platt waren, Wechsel kamen. Also ich fand, dass das von Kocinski hinten raus vielleicht auch ein bisschen zu abwartend war.
Womöglich. Womöglich wollte er einfach an der Mannschaft festhalten, die quasi so gut performt hat bis zur 60. Minute eigentlich auch, also zumindest was das Ergebnis betrifft. Es war jetzt natürlich keine fehlerfreie Vorstellung, also bei Weiben nicht. Aber ja, also es ist schwierig zu sagen. Zum Beispiel die Einwechslung von Lecky für Lescano, wenn es da nicht irgendwelche Gründe gibt, die ich nicht weiß, aber das hätte ich mir zum Beispiel auch schon ein bisschen eher vorstellen können, in so einem 4-4-2 Lecky als Konterstürmer zu bringen, ist eigentlich ja keine schlechte Idee. Auch gerade nochmal einfach noch einen frischen, sehr antrittsstarken Spieler zu bringen. Also den muss ich nicht mal unbedingt in der 72, den kann ich eigentlich auch schon mindestens 10 Minuten vorher einwechseln. Natürlich immer, naja, in Hindsight, also das ist so ein bisschen im Nachgang natürlich immer leicht zu sagen. Trotzdem, klar, kann man da womöglich die Wechsel ein bisschen eher vollziehen. Andererseits, Kollege Tuchel in der anderen Coaching-Zone, der hat ja früh gewechselt, aber ist ja normalerweise auch einer, der sehr lange wartet, gerade wenn es vielleicht ganz gut läuft. Also Kocinski ist dabei weitem nicht alleine und man sollte da jetzt vielleicht auch nicht unbedingt das einzelne Haar dann in der Suppe suchen. Deshalb, also wie gesagt, im Nachhinein natürlich immer schwer zu sagen, hätte er womöglich umstellen können. Das finde ich auch problematisch, weil natürlich so ein 4-4-2 dann mit engen Linien eigentlich schon, und das heißt man ja auch noch, kann man ja auch die Flügelspieler nach hinten kippen lassen, also etc. etc. Da gibt es ja dann doch die ein oder andere Möglichkeit, dann quasi in einzelnen Pressingphasen bzw. Verteidigungsphasen dann noch da die Mannschaft sehr, sehr stabil stehen zu lassen, zumindest wenn man im Verteidigungsmodus ist, und das war Ingolstadt mit, weiß nicht, 25% Ballbesitz müssen es gewesen sein. Deshalb weiß ich gar nicht, ob man da von dem 4-4-2 dann womöglich wieder umstellt auf ein 4-3-3, also zurückstellt. Da wäre ich doch sehr vorsichtig. Also ich glaube, man hat sich ja doch schon eigentlich dieses Defensivsystem von Beginn an zurechtgelegt gehabt und macht dann ja formativ nicht so viel. Deshalb ja, würde ich da jetzt nicht unbedingt nochmal auf Coach, also nochmal Kritik üben an Kocinski deshalb. Klar, womöglich kann er den Wechsel eher vollziehen. Andererseits, womöglich bringt es Ingolstadt einfach über die Runden, gewinnt 3-2 gegen Dortmund, die immerhin Meisterschaftskandidat sind, wobei die natürlich langsam mal wieder punkten müssten, mit 3 Punkten wieder einfahren müssten. Dann, wenn der Ingolstadt gewinnt, dann ist alles super und Kocinski wird gefeiert und Ingolstadt ist ja wieder auferstanden. Deshalb ist es immer schwierig nach einem Spiel, wo man in der 91. Minute noch ein Tor kassiert.
Ansonsten sehe ich bei Ingolstadt tatsächlich auch eigentlich Qualität in allen Mannschaftsteilen. Also Nyland hat ja jetzt auch gegen den BVB wirklich gut gehalten. Hat da hinten raus, hat Götze noch eine große Chance gehabt. Aubameyang hatte 2, einmal hat Nyland gehalten, einmal ist er vorbeigegangen. Ja gut, beim Schuss von Ramos, da wird er vielleicht einfach auf dem falschen Fuß erwischt, aber war jetzt keine schlechte Partie. Die Viererkette, 16er Verteidigung war lang gut in dem Spiel, hinten raus halt nicht mehr, weil vielleicht einfach auch die Unterstützung aus dem Mittelfeld gefehlt hat und die Kräfte nicht mehr so da waren, und ja, Roger noch da, Groß noch da, Hartmann noch da, Lescano gefällt mir eigentlich auch sehr, sehr gut. Nicht nur als Abschlussstürmer, sondern auch einer, der die Bälle halten kann und mal, ja, mal auch kreativ was leisten kann, und Hinterseher dazu. Also vom Personal her ist das, denke ich, schon auch zumindest mal für Mittelfeldplatz ausreichend. Sonst noch was von euch zur aktuellen Situation des FC Ingolstadt? Christopher, von dir noch?
Nee, ich glaube, wir haben wirklich relativ viel besprochen.
Ihr hört den Vorcheck mit Konstantin Eckner und mit Christopher Ramm. Ich bin Christoph Fetzer und das sind die gesammelten Ergebnisse des 8. Spieltags. Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach 2-0. Ich glaube, Ancelotti hat von der besten ersten Hälfte in dieser Saison gesprochen. Vidal und Douglas Costa mit den beiden Toren. Gute erste Halbzeit der Bayern, dann Hahn in der zweiten mit einem Pfostenschuss. Ja, und hinten raus haben wir nochmal mit guten Paraden gegen Sanchez und gegen Freistoß von Alaba. RB Leipzig gegen Werder Bremen.
Ganz kurz, lass mich
erst die Ergebnisse machen und dann können wir gerne drauf eingehen. RB Leipzig gegen Werder Bremen. 3-1, der überragende Cater von Konstantin Eckner, schon angesprochen. 2 Tore. Gnabry mit dem Anschlusstreffer und dann Selke hinten raus ins leere Tor gegen seinen Ex-Club. Hertha BSC gegen Köln 2-1. Die beiden Torjäger treffen die Bijovic und Modest und dann Stark nach einer Standardsituation hinten raus Rupnevs mit einem nicht gegebenen Tor wegen Foul zurückgepfiffen. Leverkusen gegen Hoffenheim 0-3, frühe rote Karte für Volland und dann die Tore für die TSG durch Dimmebay, Wagner und Zuber. Wagner mit Toren zur Vorlagen. Ingolstadt Dortmund haben wir besprochen. Und dann haben wir noch HSV gegen Frankfurt 0-3. Freiburg Augsburg 2-1. Schalke Mainz 3-0. Schalke 0-4 gegen Mainz 0-5. 3-0. Und Darmstadt 98 gegen Wolfsburg 3-1. Konstantin, bitteschön.
Punkt 1 ist, weil du gerade angesprochen hast, dass Ancelotti gemeint hat, das war also die beste Halbzeit, erste Halbzeit dieser Saison. Das ist der Unterschied zwischen Ancelotti und Guardiola, glaube ich. Guardiola hat dann gleich davon gesprochen, das war die beste erste Halbzeit im Fußball. Hm. Überhaupt, generell. Aber was ich eigentlich ansprechen wollte, jetzt ein bisschen weg vielleicht vom, was unser Fokus normalerweise ist, also mehr so das Spieltaktische, das Geschehen, sagen wir mal, was auf dem Rasen stattfindet, würde ich meinen Blick ganz kurz leicht vom Rasen oder zumindest vom Feld wegbewegen in die Coaching-Zone von Bayer Leverkusen. Da würde mich einfach auch eure Meinung interessieren. Ich meine, Roger Schmidt ist ja nicht unbedingt jetzt der beste PR-Experte in der Bundesliga, wie es scheint, und für auch so Selbstvermarktung ist nicht unbedingt sein Ding. Wobei man natürlich auch nochmal dazu sagen muss, dass mich bei ihm immer fasziniert, auch jetzt gerade mit diesem ganzen Vorfeld, ganzen Vorfällen, man soll es nicht übertreiben, aber auch das, was damals natürlich im Heimspiel gegen Dortmund passiert ist, und deshalb war er ja auch noch auf Bewährung. Einerseits Schmidt an sich als Person erscheint mir irgendwie nicht wie einer, der, also ist nicht unbedingt, weiß nicht, die Wiedergeburt Werner Lorenz, also jetzt rein von seinem Auftreten, eigentlich, aber dann gibt es ja doch hin und wieder so Situationen, wo er dann dieses Bild verändert, also so sein eigenes Bild etwas verändert in der Öffentlichkeit. Mich würde einfach interessieren, was ihr, also er hat ja Nagelsmann beleidigt als Spinner und dass er einfach und quasi beleidigt dann dazu aufgefordert, ohne Bitte zu sagen, dass er einfach mal die Schnauze halten soll. Jetzt war ich persönlich etwas überrascht, dass es überhaupt dafür einen Verweis gibt, weil ich immer gedacht hatte, oder zumindest war ich immer der Annahme, ja, wenn sich Spieler zum Beispiel gegenseitig beleidigen, dann passiert eigentlich nie was. Es sei denn, die Beleidigung fliegt am Spieler vorbei und Richtung Schiedsrichter und fühlt sich selbst angesprochen, weil normalerweise ist es ja so, dass eigentlich nur Beleidigungen gegen den Schiedsrichter geahndet werden. Jetzt bin ich niemand, der jetzt dafür plädiert, dass sich alle auf dem Feld ständig gegenseitig beleidigen sollen, aber ja, es ist ja trotzdem irgendwie gang und gäbe auf dem Feld, dass, also gerade auf dem Feld, dass eben Spieler sich gegenseitig ein bisschen Trash-Talk machen, auch teilweise ein bisschen, weiß nicht, der Manndecker gegen den Stürmer, wenn die nebeneinander stehen, ein halbes Spiel lang, dann passiert da doch ein bisschen was. Auch abseits der Kameras und abseits aller Lippenleser, die womöglich beauftragt werden, wobei das in der Bundesliga nicht so weit verbreitet ist. Und jetzt bei Schmidt eben die Aussage, das Statement in Richtung Nagelsmann. Ich bin mir immer noch unsicher, ob man dafür jetzt jemand auf die Tribüne schicken sollte. Kenne natürlich auch nicht die Vorgehensweise da so ganz genau, aber normalerweise ist es ja wirklich so, wenn er jetzt das in Richtung Schiedsrichter gerufen hätte, also was bist du für ein Spinner und so weiter, dann ist klar, dass er auf die Tribüne muss oder in Richtung des vierten Offiziellen, aber das ist ja nicht passiert. Deshalb würde mich einfach mal eure Meinung interessieren, wie ihr das so insgesamt seht, also diese Bewertung von Seiten des Schiedsrichters, der Sportgerichtsbarkeit und andererseits natürlich auch Roger Schmidt, sein Wirken in und außerhalb der Kabine, wenn man so möchte.
Ja, also ich fand es nicht ganz clever, nachdem, was alles schon passiert ist, sich dann halt auf den Platz so eine Entgleisung zu leiten, aber scheint ja wirklich bei Roger Schmidt gang und gäbe zu sein. Ich weiß jetzt nicht, ich finde es gerade so an der Grenze zu dem, was, glaube ich, noch auf dem Sportplatz Usus ist. Zeitgleich ist es natürlich, dass Roger Schmidt jetzt unter besonderer Beobachtung steht, schon ohnehin. Von daher eine sehr schwer zu bewertende Situation in dem Einzelfall. Ich glaube aber, er kann sich nicht beschweren über die Strafe, die er jetzt bekommen hat. Von daher, mal schauen, wie sich das jetzt Ganze weiterentwickelt. Persönlich leidet natürlich sein Ansehen definitiv unter dieser ganzen Aktion und perspektivisch auch die des Vereins. Und er ist jetzt natürlich in einer generellen Lage, die jetzt auch nicht ganz, ganz glücklich ist. Also hat vielleicht den besten Kader, den man mit Bayer Leverkusen zu dem Zeitpunkt halt vielleicht zur Verfügung hat oder perspektivisch zur Verfügung hat, dann ist es natürlich ja die Erwartungshaltung auch eine andere. Und wenn das ganze Geschehen sich dann eigentlich mehr um die Rolle des Trainers als wirklich um die auf dem Spielfeld die Spielweise, und wenn sich da auch nichts wirklich daran entwickelt, wie die Spieler dann auf dem Platz agieren, dann rückt der Trainer natürlich dann automatisch nochmal wesentlich stärker in den Fokus jetzt als vielleicht ein Trainer, der sich so eine Entgleisung beziehungsweise mit auf die Tribüne schicken und Ausfälligkeiten auffällig wird, nichts zu tun hat. Also das ist halt irgendwie dann schon ein Unterschied, der jetzt vielleicht auch wirklich da nochmal deswegen auch so krass ist, weil in der Bundesliga auch kein Trainer ist, der auf dem gleichen Niveau halt irgendwie auffällig ist. Also selbst ein Christian Streich hat sich jetzt in seiner zweiten Bundesliga-Karriere zumindest so weit gebessert, dass es jetzt nicht permanentes Dauerthema ist, wie er aktuell da auffällt.
Aber da ist auch die Sache bei Streich ja auch, dass dieses ständige so ein bisschen meckern oder ein bisschen auf 180 sein oder laut zu werden, ja auch noch eher zu Streich passt. Jetzt kennt man kennt die Leute nicht unbedingt persönlich, aber trotzdem zu dem, was ansonsten so transportiert wird für ihn, was jetzt oder das soll nicht jetzt irgendwie ein Seitenhieb gegen Streich sein, der ja auch schon mit sehr, sehr guten Kommentaren aufgefallen ist, auch außerhalb, auch nicht unbedingt immer nur zu Fußballthemen. Aber es passt ein bisschen mehr in meinen Augen zu ihm als zu, ich weiß nicht, zu Schmidt, der, ich habe ja auch ein falsches Bild von ihm, aber der in meinen Augen längere Zeit ja eigentlich doch mehr das Bild des Fußballdenkers vermittelt hat. Also jemand, der schon sehr viel versteht. Ich meine, jemand, der nicht unbedingt eine riesige Spielerkarriere hinter sich gebracht hat, der auch relativ spät eigentlich erst so in die höheren Regionen kam als Trainer, aber dann eben relativ schnell in Position bei, also Red Bull Salzburg dann ja, und dann eben in die Position bei Bayer Leverkusen katapultiert wurde und vielleicht sogar noch zu höheren Berufen wäre, wenn es müsste ein bisschen besser laufen als aktuell. Da bin ich eben irgendwie noch mehr perplex. Andererseits eben, was du auch schon gesagt hast, war eben das, was er gesagt hat, so, wie gesagt, also das ist jetzt, das natürlich soll das kein Schulkind in den Mund nehmen oder so, aber es ist noch so ein bisschen an der Grenze, weil ich glaube, auf dem Fußballplatz, da passiert teilweise noch viel, viel Schlimmeres. Andererseits ist natürlich der Trainer und nicht der Spieler.
Ja, aber also mit der Vorgeschichte...
Wie siehst du das?
Ja, mit der Vorgeschichte, also ich finde auch, ja, also gerade in der Hitze des Gefechts weiß man jetzt aus der Kreisliga genauso wie aus der Bundesliga oder aus der Champions League, da fällt dann schon mal was, und wenn das Spiel vorbei ist, dann ist es normalerweise auch gegessen. Aber was ich so, leck mich am Arsch, was bist du für ein Spinner, halt die Schnauze, das sind halt so Dinger, wenn es der vierte Offizielle mitbekommt, dann denke ich, sollte das schon weitergeben, und dann ist auch die richtige Reaktion, Schmidt auf die Tribüne zu schicken. Und wenn er auf die Tribüne geschickt wird, dann ist ja klar, dass, wenn er unter Bewährung steht, dass dann halt noch mehr kommt und nicht nur eine Geldstrafe, sondern halt dann auch die Innenraumsperre, die er jetzt bekommen hat. Und also ich bin mir auch ziemlich sicher, auch da denke ich, dass die Regel so lautet, dass man sich den Trainer auch in dem Fall ja jetzt nicht vor dem Hintergrund seiner Vorstrafen irgendwie anschaut, also Vorstrafen in Anführungsstrichen, sondern halt einfach sagt, ist das jetzt genug für einen Tribünenverweis oder nicht? Aber also wenn das halt Schmidt ist, dann geht es, glaube ich, schneller, oder wenn Streich ist, als wenn das jetzt ein das ist ein gutes Beispiel, erstmal Kauzinski oder Ancelotti. Ancelotti, genau, der Mister, wenn der das ist, ja, dann dauert das, denke ich, länger, weil halt der Schiedsrichter weiß, okay, da war doch eigentlich noch nie was. Und in dem Fall ist es nicht besonders clever von Roger Schmidt natürlich. Ich glaube aber auch, dass der halt so unter Strom, also wie ich ihn einschätze, steht der halt so unter Strom, dass er das gar nicht so mitbekommt. Und vielleicht nochmal zu der anfänglichen Aussage von dir, Konstantin. Ja, klar, ich finde es jetzt auch nicht so wild, aber es ist halt immer die Sache, nur weil es alle machen, heißt ja noch lange nicht, dass es gut ist. Hm? Also sich ja, zu beschimpfen.
Ich habe mich ein bisschen gewundert, weil, also wie gesagt, ich bin kein Befürworter von jetzt überaus vulgärer Sprache auf dem Platz oder so etwas. Nur ich glaube, in den letzten, ich weiß nicht, 100 Jahren Fußball oder zumindest in den Jahren, die ich verfolgen konnte, also in den letzten 25, ist es zumindest so, dass gang und gäbe ist und ja auch nie geahndet wird. Also, das ist ja zum Beispiel auch also auf dem Platz jetzt selber, das ist ja zum Beispiel auch eine Ausrede, wenn jetzt es ruft einer, du, was auch immer, und er wird vom Schiedsrichter auf den Platz gestellt, also ein Spieler, dann kommt ja auch gern mal die Aussage, ja, das war aber nicht für den Schiedsrichter gemeint, ich habe eigentlich meinen Mitspieler gemeint oder den Gegenspieler.
Aber
so nach dem Motto, die Ausrede wird mich rausreißen,
ist weil es ja nicht
wenn
so,
ich meinen
ja.
Gegenspieler als Arschloch bezeichne, dann ist es auch egal.
Also, ja, das ist
also ich weiß es nicht. Ist so ein bisschen hier laufen eben zwei Dinge zusammen, zwei Stränge. Einerseits die Causa Schmidt und andererseits die Bewertung von derartigen Dingen. Und ich meine, es wird nicht das erste Mal gewesen sein, dass ich Trainer gegenseitig so.
Nein. Aber also wenn du halt auch unter Bewährung bist, dann stehst du halt auch oder auf Bewährung bist, dann stehst du unter besonderer Beobachtung. Das muss er wissen auch. Hä?
Falsches, weil du das ja selber mal gesagt hast, als wir über Hybrid vor einigen Ausgaben oder vor einigen Wochen diskutiert haben, was ja eigentlich falsch ist, weil du ja damals ganz richtig gesagt hast, dass es eigentlich keine Rolle spielen sollte, also auch bei der Bewertung von Hybrid zum Beispiel, wenn der jetzt irgendwie hart einsteigt oder sowas, aber es natürlich immer eine Rolle spielt, gerade weil ja Schmidt mit der damaligen Aktion im Spiel gegen Dortmund, wo er sich geweigert hat, auf die Tribüne zu gehen, wirklich für mehr oder weniger ein Novum gesorgt hat. Ich weiß nicht, ob es das vorher in der Bundesliga gab, ich glaube nicht, bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, aber zumindest er natürlich da massiv, zumindest aus Schiedsrichtersicht, und da ist die Schiedsrichtergilde dann natürlich auch beschlossen, ja, mehr oder weniger versucht hat, so ein bisschen die Autorität des damaligen Schiedsrichters zu untergraben, indem er eben einfach sich geweigert hat und, weiß ich, es ist ja doch relativ fast bis zum Äußersten kam, wo man sich fragt, was das Äußerste ist, aber klar. Und natürlich dann vielleicht nicht unbedingt so Gleichheit vor dem Gesetz herrscht, beziehungsweise nicht vor dem Gesetz, aber dann Gleichheit vor der Polizei, in dem Fall eben dann der Schiedsrichter. Also ist natürlich nicht richtig, aber du hast vollkommen recht, er sollte es wissen. Und am Ende ist ja das Ergebnis, dass wir jetzt vielleicht mal kurz über die Aussagen von ihm diskutiert haben, die ja auch nicht so toll sind. Und ist ja, weiß ich, wird wahrscheinlich auch mit anderen Sachen zitiert werden, beim Kicker oder wo auch immer. Und zum anderen einfach jetzt das öffentliche Bild bleibt, dass Schmidt erneut gesperrt ist, erneut auf die Tribüne geschickt wurde, erneut sich entschuldigt, eben bei Mannschaft etc., beim Verein, den er geschadet hat, dass er erneut dem Verein, zumindest in der eigenen Aussage, auch geschadet hat und eben erneut Schlagzeilen macht mit eher eigentlich nicht sportlichen Themen, während es eben bei Bayer Leverkusen selber aktuell gar nicht so gut läuft und die auch das Spiel, wo er vom Platz gestellt wurde, auch noch 0-3 gegen Hoffenheim verloren haben. Also das Gesamtbild ist natürlich für ihn nicht so gut und es könnte jetzt nicht zu zweit, also es gab ja schon einmal diese Situation, wo Schmidt kurz davor stand, womöglich entlassen zu werden. Also das war damals dass man dann das Auswärtsspiel in Darmstadt hatte, was ja auch so, was man sagt, nach dem Dortmund-Spiel damals war. Und wenn es so weitergeht, dann wird seine Position sicherlich auch sehr wackelig bleiben in Leverkusen. Mhm. Weil man einerseits eben ein bisschen Kredit verspielt durch solche Sachen und dann andererseits auch sportlich eben. Wenn jetzt Leverkusen Tabellenerster wäre, ich glaube, dann würde er das etwas gelassener entgegennehmen.
Ja, das auf jeden Fall. Soweit unsere taktische Analyse der Partie Bayer Leverkusen gegen die TSG Hoffenheim. Christopher, andere Partie vielleicht noch? Wenn du nichts zu den Bayern sagst, dann stell dir eine Frage zu den Bayern. Kannst du aber auch selber was zu den Bayern erzählen?
Na, dann sage ich doch gleich was zu den Bayern.
Sag was zu den Bayern.
Ich war überrascht eigentlich über Gladbach. Da ist Herr Schubert vor dem Spiel aufgefallen mit der Äußerung, dass man jetzt dann von dem 3-5-2 oder generell von dem System mit Dreierkette so ein bisschen abrücken will in den Auswärtsspielen, um einfach defensiv stabiler zu stehen, weil tendenziell die Heimmannschaft gegen Gladbach dann doch etwas offensiver spielt und einfach die nötige Absicherung nicht da ist. Und nach so 10 Minuten, spätestens einer Viertelstunde, habe ich mich dann wirklich an den Kopf gefasst und gekratzt und gefragt, ja, was meint er denn jetzt damit oder wie sollte das taktisch aussehen? Es war einfach ein 4-4-2, was aber richtig schlecht gespielt war, vor allem weil keinerlei Pressing da war, also weder auf Hummels noch auf Martinez noch auf die Mittelfeldspieler. Es war eine ganz, ganz komische Situation und taktische Herangehensweise. Gladbach hatte eigentlich gar keinen Zugriff in dieser Partie, vor allem in der ersten Halbzeit. Bayern hatte fast 500 Passversuche in den ersten 45 Minuten, was ein eigentlich abstruser Wert ist bis zu diesem Zeitpunkt. Und ja, sich man dann natürlich schon ein bisschen die Frage stellt, was wurde da eigentlich vor dem Spiel genau besprochen, als Schubert dann umgestellt hat hin zur Fünferkette und Bayern dann auch merklich das Tempo dann rausgenommen hat, weil sie dann auch, glaube ich, nicht mehr ganz so viel riskieren wollten. War es dann in der zweiten Halbzeit besser, aber ohne, dass man sich jetzt selbst Torchancen herausspielen konnte. Und so bleibt als Fazit eigentlich nur ein bisschen wieder das übrig, dass Gladbach so zwei Gesichter aktuell hat, so ein Heimgesicht und ein Auswärtsgesicht.
Was mir sowohl in der Champions League aufgefallen ist, als auch, ja, gegen Gladbach jetzt weniger, weil in der Champions League ist mir aufgefallen, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, jetzt mal ganz weg vom Taktischen. Ich habe so den Eindruck, dass bei den Bayern ein paar Spieler ja so leichte Probleme mit dem Tempo haben. Also die Geschwindigkeit nach hinten, wenn mal, also Xabi Alonso zum Beispiel in der Champions League gegen Eindhoven, wenn er das Spiel vor sich hat und den Pass erahnen kann, dann und den dann auch kriegt, dann ist alles super. Und das macht er auch oft und das macht er auch gut, aber wenn halt mal der Zug vorbeifährt, dann schafft er es eigentlich nicht mehr aufzuspringen. Ähnlich Lahm, der gegen Eindhoven da schon so ein paar Diagonalbälle vielleicht auch ein bisschen unterschätzt hat und da nicht mehr hinterhergekommen ist gegen die schnellen Außen. Jetzt so diese eine Szene im Spiel gegen Gladbach, Martinez gegen Hahn, der dann für einen Foul zurückgepfiffen wurde, was keins war. Vielleicht mache ich mir auch zu viele Sorgen, aber was sagst du dazu?
Ja, es ist natürlich taktisch eine Veränderung, die bei Bayern stattfindet, und zwar weg von dem ganz extrem hohen Pressing, was Guardiola hat spielen lassen, hin zu ein bisschen mehr mir auch mal fallen lassen. Da stimmt einfach größtenteils die Abstimmung noch nicht. Gegen Gladbach sah das jetzt phasenweise besser aus, auch gegen Eindhoven, weil Alonso wesentlich höher gespielt hat, also viel, viel höher als in den Spielen davor. Dadurch ist er jetzt besser in die Zweikämpfe gekommen und wurde nicht einfach konsequent überspielt oder wurde nicht so einfach überspielt, wie es in vielen anderen Partien war. Nichtsdestotrotz bleibt natürlich irgendwie das Problem bestehen, was ja eigentlich auch Bayern so ein bisschen hatte in der Anfangszeit von Pep Guardiola, dass sie es einfach nicht schaffen, diese Konterabsicherung so gut hinzubekommen, die dann eigentlich dann zwangsläufig dann auch in Konterchancen für die Gegner ändert. Guardiola hatte das in der letzten Saison teilweise auch zur Perfektion getrieben, muss natürlich jetzt aber auch Ancelotti noch Zeit geben, er ist jetzt am Anfang seiner Schaffenszeit bei den Bayern. Da ist auf jeden Fall noch Potenzial da, Veränderungen vorzunehmen. Aber ich sehe das schon ein bisschen als Problem. Es hat sich jetzt natürlich ein Stück weit gebessert, jetzt auch weil Vidal gespielt hat und Vidal ein wesentlich stärkerer Zweikämpfer ist. Und auch Rafinha im Gegensatz zu Lahm scheinbar aktuell ein bisschen eine bessere Verfassung ist, also was auch die gesamte körperliche Konstitution angeht, weil er gegen Gladbach zumindest jetzt nicht so diese Falle gelaufen ist, die du gerade von dem Eindhoven-Spiel beschrieben hast, nämlich, dass er irgendwie überlaufen wird und dass er irgendwie zu taktischen Fouls greifen muss, um sich irgendwie aus dieser Situation zu retten. Also da gibt's auf jeden Fall immer noch genügend Baustellen. Gladbach konnte sie aber in diesem Spiel in keinster Weise irgendwie bespielen.
Konstantin, von dir noch was zu diesem Spieltag? Vielleicht über den Bayernjäger RB Leipzig oder das absolute Topspiel Hertha BSC gegen den ersten FC Köln?
Weiß nicht, was ich dazu sage. Also, wir hatten vorhin über Ingolstadt gesprochen, ja, und über die Diskrepanz zwischen Expected Goals und der realen Tordifferenz zum Beispiel, dass es quasi zu Ungunsten Ingolstadts ausfällt aktuell und dass es natürlich da womöglich Potenzial gibt, wenn man dem statistischen Modell vertraut. Bei Hertha ist es wieder einmal genau umgekehrt, war schon in der letzten Saison so, also wo sie eigentlich zumindest, wenn man das so verfolgt, etwas überperformen. Und wenn man sich Hertha anschaut, dann gibt es natürlich gewisse Dinge, die da sehr gut funktionieren aktuell. Namentlich Ibisevic ist ein Faktor, der sehr gut funktioniert, auch Weiser. immer wieder überraschend eigentlich oder immer wieder stark. Aber trotzdem muss ich sagen, dass erstens, ich fand das letztjährige Hertha etwas ansprechender, was gerade das Mittelfeld betraf. Vor allem im Gegensatz eben zu diesem Jahr. Klar, sie sind trotzdem Dritter, 17 Punkte, 8 Spiele, also nur eine Niederlage, 2 Unentschieden, 5 Siege. Das ist also erstmal eine sehr gute Bilanz und inklusive eben auch eine Unentschieden gegen Dortmund. Die einzige Niederlage war auswärts gegen Bayern. Also das ist auf alle Fälle wieder mal vom Ergebnis her sehr, sehr gut. Aber ich warte mal wieder die Rückrunde ab, was Hertha anbelangt. Also natürlich kann es sein, dass man wie in der letzten Saison, was dann interessant wäre, wenn sie es wiederholen würde, dass man sehr viele Punkte sammelt und dann sich zumindest halbwegs vielleicht in Europa League Plätzen retten kann. Mal schauen. Gegen Köln auch wieder gesehen, was vielleicht auch da interessant war, Hertha eigentlich wie Köln eine Mannschaft, die nicht unbedingt Ballbesitz haben möchte, zumindest nicht in hohen Maße. Oh, auch das wieder sichtbar gewesen. Köln, die ja vorm Spieltag Zweiter waren noch, wegen dem Torverhältnis gegenüber von RB Leipzig Zweiter, die auch eher eine Mannschaft sind, die reaktiv sein möchte. Also das waren zwei in Anführungsstrichen Top-Teams, wenn man der Tabelle folgt, die beide eher auf so einen reaktiven Fußball setzen. Das ist zum einen interessant, zum anderen vielleicht nochmal mit Blick auf Köln selber. Das hat sich jetzt schon bewährt in den vorherigen Spielen oftmals und das war auch jetzt wieder der Fall. Also Stögers In-Game-Coaching, seine Umstellungen während des Spiels sind doch vergleichsweise stark, vergleichsweise effektiv auch. Das war in der Partie so, dass er dann Osako rausgenommen hat und hat Bittencourt gebracht, hat also quasi die eine Spitze rausgenommen von den zwei. Also Osako war neben Modest, bringt mit Bittencourt eher so einen Verbindungstrippler im zentraloffensiven Mittelfeld, also auf der Zehnerposition, was eindeutig bessere Passmuster entwickelt hat oder bessere Passmuster Köln ermöglicht hat. Aus dem Mittelfeld heraus, wo man dann weniger Probleme hat, eben den Zehnerraum zu bespielen, weil man mit Bittencourt da einen hatte, der schnell weiterleiten kann, was da wiederum den Flügelspielern geholfen hat. Und da ist ja auch so, dass der Ausgleichstreffer entstanden. Am Ende verliert man das Ding gegen Hertha, aber an sich Stöger überzeugt immer häufiger eigentlich oder immer wieder mit derartigen Anpassungen während der Partie. Trotzdem, um ganz kurz zurückzukommen, wenn ich eben auf die Tabelle schaue, dann hat man mit dem zweitplatzierten Leipzig, mit dem drittplatzierten Hertha und mit dem fünftplatzierten Köln drei Mannschaften, die absolut auf, oder zumindest nicht absolut, aber schon eher auf reaktiven Fußball setzen, wobei es im Fall von RB Leipzig so ist, dass man diese Situation wiederum forciert. Also quasi proaktiv ist und dann wieder reaktiv zu sein, das ist ein bisschen kompliziert vielleicht, aber das ist so zumindest das, was sich aktuell so im oberen Tabellendrittel abspielt und dazwischen eben dann Bayern, Hoffenheim, Dortmund, die ja ein bisschen rausfallen und anderen Fußball spielen. Aber zumindestens, ja, ganz interessant, wenn man sich die Tabelle anschaut. Und nach 8 Spieltagen ist ja zumindest schon langsam Zeit oder zumindest sieht man, dass die Tabelle sich ein bisschen formt. Wobei mit Gladbach und Leverkusen ja noch zwei Teams im Mittelfeld hängen, die auf alle Fälle nach oben kommen können, Schalke ja ebenso.
Oh, ich lese gerade Benderes, nächster Rückschlag für Bittencourt. Wie die Geisböcke am Montag bekannt gaben, erlitt Leonardo Bittencourt ein Benderes im linken Sprunggelenk und wird deshalb längere Zeit ausfallen.
Hat er wenigstens noch einen guten Auftritt dann gehabt am Wochenende.
Ah, immerhin.
Zwischen 4. Ja, und 6. auch schon gefehlt, gegen Freiburg Oberschenkelverletzung. Ja, natürlich ungut für den FC. Kurze Einschätzung von euch zu dieser Situation, kurz vor Schluss. Rutjans macht das Tor. Ist das vorhin Foul an Plattenhardt, was, oder? Ja. Plattenhardt. So, den Körper reingestellt, Knie ein bisschen getroffen. Plattenhardt fällt aber natürlich auch dankend, sage ich jetzt mal. Korrekte Entscheidung?
Ja, ich glaube, du hast es so ganz gut zusammengefasst.
Also korrekte Entscheidung? Kann man so pfeifen? Oder
ja,
muss man aber nicht.
Ja. Kann man, glaube ich, ja. Kann man, muss man nicht. Ist natürlich dann extrem blöd gelaufen, aber Plattenhardt fällt auch geschickt, würde man sagen, glaube ich.
Ja, so musst du das als Abwehrspieler verkaufen. Der Stürmer verkauft es auf der anderen Seite genauso.
Bei Sky würde jetzt Markus Merk oder Peter Gagermann, die würden jetzt auf alle Fälle eine Begründung finden, warum das gerechtfertigt war.
gab dann auch...
Wenn die sagen, dann muss es ja auch richtig
sein. Natürlich, wenn die ihre ehemaligen Kollegen verteidigen, dann...
Dann muss es auch so sein. Ja, also ich glaube, dass der... Wahrscheinlich sind die Proteste der Berliner nicht so groß, wenn das nicht gepfiffen wird.
Sag ich jetzt mal. Wahrscheinlich, weil sie auch nicht in die Zukunft schauen können und nicht wissen, dass sie noch ein Tor erzielen aus der Situation. Zumindest noch mal ganz kurz zu Hertha und dann können wir das auch abhaken. Aber was eben trotzdem interessant ist, dass Ibisevic, also von allen Bundesligaspielern oder von allen Hertha-Spielern, gerade Ibisevic dann einer ist, der gerade absolut brilliert und da eine wirklich eine wichtige Schaltzentrale eigentlich ist als Neuner. Das war ja auch der Hackentrick gegen Dortmund.
Ja, genau. Ja, der war schön.
Nicht nur das. Also das sind natürlich so Highlights, aber nicht nur das. Also das, da gehört noch viel mehr dazu. Und das eigentlich auch eine interessante Entwicklung ist, wenn man seine Karriere so ein bisschen verfolgt.
Fast schon Hoffenheim-Fan, Form. Fast.
Wie bitte?
Fast schon Hoffenheim-Form. Also aus dieser Halbserie mit Hoffenheim.
Ja, aber genau darauf wollte ich mal ganz kurz eingehen. Wenn man seine Karriere verfolgt, dann damals bei Hoffenheim zusammen mit Obasi und Demba Ba oder mit auch, ja, also vor allem mit dem beiden oder mit Carlos Eduardo dann als Zehner, da war ja Ibisevic trotzdem einer, der natürlich auch mit kombinieren konnte, aber auch einer war, der vor allem über seinen Abschluss kam. Und bei Hertha und jetzt so in seinen, ja, seinem dem Herbst seiner Karriere, in einem blüten, sonnenbestrahlten Herbst seiner Karriere, da hat er sich nochmal, in meinen Augen, nochmal ein bisschen weiterentwickelt, was ihn dieses Mitspielen betrifft, was Positionierung im Zehnerraum betrifft, was vorausschauende Analyse des Umfelds betrifft, also sprich, er erkennt die Situation dann schon, wo der Ball quasi hin müsste, wo seine Weiterleitung hin müsste, also sieht die Laufwege seiner Mitspieler sehr gut. In meinen Augen hat er dann nochmal einen großen Schritt nach vorn gemacht. Ich meine, er hatte auch viele schlechte Phasen in seiner Karriere, aber also wenn ich das vergleiche mit dem Ibisevic, der eben damals bei Hoffenheim gespielt hat, nicht, oder kam ja von Aachen, wenn ich mich jetzt nicht täusche, dann ist das nochmal ein anderer Stürmer, aber vielleicht auch ein besserer Stürmer als Gesamtpaket zumindest.
6. Saisontor. Ich finde auch, dass er gut abschließt, aber halt auch gut mitspielt. Und auf der anderen Seite Modest mit seinem 8. Saisontor. Hat nicht ganz gereicht für den Punkt oder für den Sieg. Für die Kölner hatten ja auch noch einen Pfostenschuss durch Zoller. Und was mir dann noch aufgefallen ist, Jonas Friedrich, der Kollege von Sky, sagt Anthony Modest. Und das finde ich gut, weil das ist ein Franzose. Ich weiß nicht, warum alle immer Anthony Modest sagen. Aber Anthony ist vielleicht irgendwie cooler, keine Ahnung. Aber Franzose, also Anthony Modest. Anthony. Sonst noch was?
Ist es Kingsley Coman oder ist
es
Kingsley
Coman? Nein, es ist Kingsley Coman.
Ist es eigentlich Kingsley oder ist es Kingsley?
Come on, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Da bin ich mir nicht sicher, aber ich meine, Anthony, ein Franzosen.
Kingsley ist natürlich ein Name.
Ja, aber einen Franzosen Anthony gibt es, glaube ich, nicht.
Es schreit auch nach Conan.
Aber ich glaube auch in der Ausspracheliste des ersten FC Köln steht Anthony, steht einfach Anthony, französisch ausgesprochen. Und das ist für mich nicht Anthony, sondern Anthony. Anthony Modest. Das heißt, der heißt doch nicht Anthony Modesti. Egal. Christopher, hast du noch was zu den Ergebnissen oder willst du schon hier mit deinem Unsung Hero weitermachen?
Ich leite mal so langsam um zum Unsung Hero.
Ja, dann leite mal auch von mir das ganz schnell um zum Unsung Hero.
Hatte ich vorhin schon so leicht einmal den Namen fallen lassen. Vidal ist scheinbar aktuell wirklich notwendig für die Spielweise von Carlo Ancelotti. Extrem wichtig als Verbindungsspieler. Auch im Spielaufbau hat sich da in den letzten, glaube ich, ja, kann ich schon sagen, Jahren verbessert. Jetzt auch im letzten Jahr also zu Bayern gewechselt ist, dann nochmal einen Sprung gemacht, auch im Laufe der Saison. Das war eigentlich spürbar zu sehen. Er verteilt jetzt die Bälle extrem gut und mit seiner relativen Genauigkeit und ist dahingehend eigentlich für Bayern aktuell so wichtig, weil er eben auch als Torschütze aktiv sein kann, was jetzt angesichts dessen, dass Thiago und Alonso jetzt vielleicht nicht die besten Torschützen sind, dann schon ein wichtiges Kriterium ist.
Kopfballtor gegen Borussia Mönchengladbach. Konstantin, ein Unsung Hero.
Der Name ist schon gefallen, Mitchell Weiser. Mhm. Und den würde ich dann auch als Unsung Hero dieses Spieltages nominieren.
Für
wieder mal sehr guten Auftritt, wobei man das ja mittlerweile mehr oder weniger von ihm erwartet. Wobei, klar, natürlich gibt es auch hin und wieder mal Aussetzer oder beziehungsweise Durchhänger. Aber Mitchell Weiser wieder mit einem sehr guten Auftritt eigentlich und auch sehr wichtig für die Spielweise der Hertha. Und man hat sie auch gesehen an der Ausgangsformation von, an der Grundformation zu Spielbeginn von Köln, wo man Hector und Rausch gegen die rechte Seite der Herthaner gestellt hat. Man fürchtet die rechte Seite mit Weiser und Esswein, weil Esswein bei dem brennt der Rasen und Weiser ist einfach ein sehr, sehr guter Flügelläufer.
An beiden Toren beteiligt, die 1-0-Führung von Ibišević durch sein Solo vorbereitet und dann auch den Freistoß getreten, wenn mich nicht alles täuscht, den dann Schieber in die Mitte auf Start gegeben hat, beim Siegtor, beim 2-1. Ich nehme mal Markus Suttner vom FC Ingolstadt, wenn wir schon über die gesprochen haben. Zwei sehr schöne Freistöße und kann man natürlich sagen, Mensch, der Dortmunder, die kriegen da zweimal fast das identische Gegentor, aber die solche Freistöße sind ganz schwer zu verteidigen. Hingezogen zum Tor, genau da, wo er hinkommen muss, so 5-6 Meter vor die Kiste, dass der Torwart nicht rauskommen kann und dann halt genau da hingeschlagen, wo einer reinspritzt und dann nur noch einen Fuß oder einen Kopf oder was weiß ich hinhalten muss. Für die beiden Aktionen würde ich ihn als Unsung Hero dann benennen, in der Schlussphase natürlich mit der restlichen Mannschaft einfach zu sehr in Bedrängnis geraten. Der Zungenschnalzer des Spieltags, auch bekannt als Moment des Spieltags, Konstantin.
Da bleibe ich gleich beim Spiel, über das wir jetzt schon länger gesprochen haben, also das Hertha-Köln-Duell, und würde da sagen, die Ballmitnahme von Leonardo Bittencourt, gerade auch, weil er jetzt sich verletzt hat, müssen wir ihn vielleicht nochmal ehren, die Ballmitnahme von Leonardo Bittencourt vom 1-1, das war ganz großes Kino. Mhm.
Christopher?
Ich muss ausbrechen aus dem Bundesliga-Muster, weil es kann eigentlich nur ein Tor sein, und zwar der zwischenzeitliche 1-0-Treffer von Las Palmas. Von einem zumindest in der Bundesliga ehemals beheimateten Spieler, nämlich Boateng. Ist jetzt, glaube ich, in der Gänze nicht mehr zu beschreiben, also da reicht meine sprachlichen Fähigkeiten reichen nicht aus, was für ein unfassbar genialer Treffer es war. Von daher würde ich nur jedem wärmstens ans Herz legen, die einschlägigen Social Medias dieser Welt zu benutzen und auf halb illegaler Weise oder legaler Weise, ist mir eigentlich egal, sich irgendwie nochmal zu bemühen, diesen Treffer anzugucken, weil der Fußball ist seitdem ein anderer.
Ram ruft zu Straftaten im Internet auf.
Ist aber, gibt aber selber zu, dass er quasi am linguistisch obersten Level mittlerweile agieren muss.
Ja, es ist einfach
der Treffer aller Treffer. Einfach,
diese Erotik, die in diesem Treffer lag, ist einfach schon eine ganz besondere.
Mein Gott.
Dann haben wir noch den Kopfschüttler des Spieltags. Oder hattest du deinen Zungenschnalzer schon? Ja, hattest du schon, Konstantin. Dann kommt der Kopfschüttler von Christopher.
Ja, es gibt da eigentlich nur zwei. Dann nehme ich mal den ersten und nehme Bruma, der wie so ein kleiner, tapsiger Bär durch den Wolfsburger, durch die Wolfsburger Abwehrreihe marschiert ist, und ich weiß gar nicht mehr, welchen Spieler von Darmstadt gelegt hat, aber mit so einem schönen Klammergriff als letzter Mann, in der Seltenheit schon schön anzuschauen. Natürlich aber unnötig wie ein Kropf für die Mannschaft von Wolfsburg, die ja in einer ganz bescheidenen Situation ist, wie wir letzte Woche schon, glaube ich, ganz gut analysiert haben und das durch diese Szene nicht unbedingt besser gemacht hat.
In den Kopfschüttler noch ein Cross-Teasing, ein Back-Teasing sozusagen mit eingebaut. Sehr schön. Gibt da einen Fleißpunkt,
Christoph. Alles rausgeholt.
Alles rausgehauen. Konstantin, dein Kopfschüttler des Spieltags.
Ich würde mich jetzt natürlich auch wieder auf eine rote Karte stürzen können, die von Volland. Ich würde auch im Zusammenhang mit dieser roten Karte den Kopfschütter nominieren, aber da eher darauf eingehen, dass Bayer Leverkusen in der 5. Minute zu Hause gegen Hoffenheim beim Stand von 0-0 eine Ecke hat und sich dann auskontern lässt und der eigene Mittelstürmer dann dem hierbei fault. Das ist der Kopfschüttler. Das ist der Kopfschüttler. Also wenn wir schon mit dem Boateng-Tor, mit dem Las Palmas Triangle, was es da gab, schon, weiß nicht, die beste Szene des Fußballwochenendes haben oder der Fußballsaison, dann war das eine der kuriosesten, beziehungsweise aus auch, weiß ich, aus taktischer Sicht auch schlechtesten. Das war alles andere als gut für Leverkusen.
das war der Vorcheck. Aber es ist
natürlich auch passend, dass der Ex-Hoffenheimer dann, der jahrelang gespielt hat, dann
sowas passiert,
weiß ich, einmal 90 Meter übers Feld sprintet und dann dem er beilegt.
Ist sowas natürlich passiert auch nur im Fußball.
Es sind Geschichten, die
schreibt nur schreibt nur der Fußball. Gibt es in keinem Handballspiel sowas.
Nein. Die 90 Meter kannst du im Handballspiel gar nicht laufen, bis zum eigenen Tor.
Bist du aus der Halle raus.
So viel Platz hast du gar nicht im Handball. Also geh auch nicht. Das war der Vorcheck. Das war der Vorcheck. Da sind es aber nicht Meter, sondern Yards. Schmeiß ja nichts durcheinander, Konstantin.
Das ist nur eine Maßeinheit. Du kannst auch in Metern messen.
Macht man aber nicht beim Football, sondern in Yards. Das war der Vorcheck mit Christopher Ramm von mirsanrot.de auf Twitter zu finden unter @ramc. Danke dir.
Danke, danke.
Und mit Konstantin Heckner von spielverlagerung.de auf Twitter @cc_heckner. Danke.
Danke euch.
Alle Episoden gibt's auf www.checkpot.fm. Oder in eurem Podcatcher, mit dem ihr dann den Vorcheck abonnieren könnt. Ihr dürft uns auch gerne Kommentare, Fragen und so weiter auf checkpot.fm hinterlassen. Twitter @check_pot, Facebook www.facebook.de/der Vorcheck. Ich bin Christoph Fetzer auf Twitter @fetzi6. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und lasst ruhig auch mal rollen.
Vorcheck, der Sportpodcast.